Liebe Geschwister, schön, dass wir zusammen sein können auf diesem Weg. Ich hoffe, dass meine Internetverbindung ähnlich stabil ist wie vor 2 Wochen, dass ihr mich wieder gut verstehen könnt und hoffentlich auch durchgängig sehen, wobei das Hören sehr viel wichtiger wäre als das Sehen. Wir waren in den vergangenen Wochen, eigentlich einigen Monaten, mit unserem Herrn Jesus Christus unterwegs. Wir haben viele Geschichten aus seinem Leben miteinander betrachtet. Wir haben von seinen vollmächtigen Predigten gehört, von den zahlreichen Zeichen und Wundern, die er gewirkt hat. Wir haben gehört, wie er Menschen nahe kam, nahe war. Wir haben auch von Menschen gehört, die ihm nahe kommen wollten, die gespürt haben, innerlich gewusst und gemerkt haben, Jesus ist der Einzige, der uns wirklich helfen kann aus unserer Lage, aus unserer Situation heraus. Nun habe ich mir für heute Morgen überlegt, mal wieder ins Alte Testament zu wechseln. Schon vor etwa 10 Tagen habe ich mir das erste Mal Gedanken gemacht, über welchen Text ich heute Morgen predigen möchte. Recht schnell kam mir ein Bibelabschnitt in den Sinn, zu dem ich selbst erst vor einigen Wochen eine Predigt gehört habe. Und als mir dieser Bibelabschnitt in den Sinn kam, dachte ich sofort, ja, das ist es, was auch für heute Morgen dran ist. Als ich dann vergangenen Montag die Predigt von letzten Sonntag gehört habe, von Jürgen zu 2. Könige 5, war ich noch mehr überzeugt, denn mein Text für heute Morgen steht genau im Kapitel davor. Es ist 2. Könige 4, die Verse 1 bis 7. Wir erfahren in diesem Text von einer Mutter. Allerdings hat diese Mutter wenig Grund zur Freude. Und ich lese euch dafür einmal den ersten Vers. 2. Könige 4, Vers 1. Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Propheten Jünger zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann ist gestorben. Und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Was für ein schlimmes Schicksal, nicht wahr? Diese Frau, sie ist eine Witwe. Wir erfahren leider keine Einzelheiten. Die Details bleiben im Verborgenen, sie bleiben im Dunkeln, wie so oft in biblischen Texten. Wir erfahren also nicht, woran ihr Mann gestorben ist. Hatte er eine schwere Krankheit? Hatte er einen Unfall? Wir wissen es nicht. Wir erfahren auch nicht, wie alt diese Frau zu diesem Zeitpunkt ist oder ihre beiden Söhne. Was wir allerdings erfahren, ist, dass diese Frau nicht nur ihren Mann verloren hat, die Kinder ihren Vater, sondern dass die Familie in großen Schwierigkeiten steckt, weil sie Schulden hat. Und zwar so hohe Schulden, dass es keinen anderen Ausweg mehr gibt für diese Mutter, als ihre beiden Kinder in die Leibeigenschaft zu verkaufen. Das war damals im alten Orient keinesfalls unüblich, ganz im Gegenteil, wenn Menschen ihre Schulden nicht mehr begleichen konnten, dann haben sie sich häufig selbst oder eben ihre Kinder in die Sklaverei verkauft. Das geschah zu dem Zweck, um eben die Schulden zu begleichen. Dafür arbeiteten dann die Frauen, die Männer, die Kinder bei ihren Schuldnern so lange, bis die Schulden sozusagen beglichen und abbezahlt waren. Doch dieses Schicksal möchte die Mutter ihren beiden Söhnen ersparen. Und das ist verständlich, nicht wahr? Das würden auch wir unseren Kindern ersparen wollen, dass sie in die Leibeigenschaft verkauft werden müssen, um unsere Schulden zu begleichen. Also wendet sich die Mutter an den Propheten Elisa. Sie sagt ihm, dein Knecht, mein Mann ist gestorben. Und du weißt, er hatte Ehrfurcht vor dem Herrn. Wir erfahren hier also, dass dieser Mann, der Verstorbene, Ehemann, ein Prophetenschüler, ein Jünger des Elisa gewesen ist. Er war dem Elisa durchaus bekannt. Es war ein gottesfürchtiger Mann. Der Text wird ja recht nüchtern geschildert. Das heißt nur, die Frau schrie zu Elisa. Ich stelle mir das allerdings sehr viel bildhafter vor. Ich stelle mir vor, dass diese Frau vollkommen verzweifelt bei Elisa ankommt, dass ihr die Tränen die Wangen hinunterlaufen, dass sie auf ihre Knie fällt, dass sie lautstark fleht und bittet, hilf mir, bitte hilf uns, du kanntest meinen Mann, du kennst uns als Familie, hilf uns aus dieser verzweifelten Situation heraus. Elisa sprach zu ihr: Was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach: Deine Magd hat nichts im Hause als einen Krug Öl. Die erste Frage des Elisa, die klingt so ein wenig hilflos. Tatsächlich, das war einer meiner ersten Gedanken beim Lesen dieses Verses. Das klingt ein wenig hilflos. Was soll ich dir tun? Wie kann ich dir schon helfen? Nun wissen viele von euch vermutlich, dass Elisa zu dieser Zeit einer der größten, wenn nicht sogar der größte Prophet in Israel war. Sein Mentor, der Prophet Elia, der noch mal größer war in der Bedeutung auch für das Volk Israel, war kurz zuvor in den Himmel aufgefahren. In 2. Könige 2 erfahren wir davon. Elia wird auf einem feurigen Wagen gezogen von feurigen Rossen in den Himmel entrückt. Eine tolle, eine buchstäblich fantastische Geschichte, die sich natürlich dennoch wortwörtlich so zugetragen hat, das glaube ich. Und Elisa tritt sozusagen seine Nachfolger an. Er tritt in die Fußstapfen dieses großen Propheten. Nun, seine Frage: Was soll ich dir tun? Wie kann ich dir helfen? So wirkt es auf den ersten Blick. Doch die zweite Frage, die er stellt, die zeigt schon deutlich die Richtung an. Die zeigt uns, dass Elisa offensichtlich einen Plan hat, dass der Geist Gottes schon zu ihm gesprochen hatte, dass Elisa also weiß, was er dieser Frau, dieser Witwe raten solle. Sage mir einmal, was hast du noch im Hause? Die Antwort der Witwe, die Antwort der Mutter dieser beiden Söhne, sie klingt ernüchternd. Ich habe nichts mehr, nur noch einen einzigen Krug mit Öl. Das zeigt uns noch einmal die ärmliche, ja die erbärmliche Situation, in die diese Frau, in diese Familie hineingeraten war. Sie hatten nichts mehr, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, als einen einzigen Krug Öl. Das heißt, wir können uns ihre Hütte, ihre Wohnung wirklich sehr ärmlich vorstellen. Vielleicht ein bisschen Stroh im Eck, das als Bett diente, eine dünne Decke, vielleicht ein paar grob gezimmerte Möbel, ein paar Bretter und Regale an den Wänden und eben dieser eine Krug Öl. Mehr war nicht mehr übrig. Was will Elisa damit bezwecken? Er sprach: Geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig. Und geh ins Haus und schließ die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Nun gibt Elisa der Frau einen eindeutigen Auftrag. Er sagt: Mach dich auf, geh von Tür zu Tür, geh zu allen deinen Nachbarinnen, zu deinen Freundinnen und erbitte von ihnen Gefäße. Ganz egal welcher Art, ganz egal ob große, ob kleine, ob dicke, ob dünne, ob Pfannen, ob Töpfe, ob Becher, ob Krüge, völlig egal. Erbitte von ihnen alle möglichen Gefäße, so viele du bekommen kannst, nur nicht zu wenige. Dann kehr mit deinen Söhnen zurück in dein Haus, schließ hinter dir die Tür ab und beginne das Öl aus deinem Krug, dein restliches Öl, diese vergleichsweise geringe Menge umzufüllen. Nun könnten wir uns fragen, was das soll. Was soll das? Schon letzte Woche bei der Predigt von Jürgen kam es sehr deutlich zum Ausdruck, dass Gott nicht an uns vorbei handelt. Er handelt nicht über unsere Köpfe hinweg. Er bezieht uns mit ein. Man könnte fast sagen, er leistet sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe. Wobei natürlich, das müssen wir festhalten, der größte Anteil der Rettungstaten immer Gott gebührt. Aber so wie schon bei Naaman, dem Feldhauptmann in 2. Könige 5, so ist es auch hier. Die Witwe wird mit einbezogen in ihre eigene Rettung. Erinnert euch, Jürgen hat das sehr eindrücklich geschildert. Naaman bekommt ebenfalls einen Auftrag. Elisa lässt ihm ausrichten: Geh hin zum Jordan, wasch dich dort oder besser gesagt, tauch 7-mal unter und du wirst rein sein. Dein Aussatz wird heil sein. Der hohe Feldhauptmann ärgert sich darüber, er wird zornig, er fragt sich: Da sind denn nicht alle Flüsse in meiner Heimat in Damaskus sehr viel besser als der Jordan hier in Israel? Zum Glück hat er sehr verständige Diener, die sogar den Mut haben, ihm entgegenzutreten und zu sagen: Na, hör mal, etwas salopp gesagt in meinen eigenen Worten, sei doch bitte nicht dumm. Dieser Auftrag ist doch nun wirklich sehr leicht zu erfüllen. Mehr ist es nicht. Du musst dich nur 7-mal untertauchen, dann wirst du gesund. Er hört auf seine Diener und tatsächlich, es tritt so ein. Er trägt also etwas sozusagen zu seiner Rettung bei. Und so ist es auch bei dieser Witwe. Die Witwe erhält den Auftrag, geh, besorg dir Gefäße und fülle das Öl um. Sie ging hin und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen. Diese brachten ihr die Gefäße herbei und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Die Frau macht sich wirklich auf. Sie verlässt ihr Haus, sie geht von Tür zu Tür, klopft überall an, bei all ihren Nachbarinnen, all ihren Freundinnen. Sie erbittet die Gefäße von ihnen. Vermutlich, so stelle ich mir die Situation an jeder Tür aufs Neue vor, fragen ihre Nachbarinnen sie, wofür benötigst du so viele Gefäße? Natürlich leihen wir sie dir gerne, aber wofür brauchst du sie? Vielleicht hatte diese Witwe bereits eine leise Ahnung, was geschehen würde, das erfahren wir ja nicht. Vielleicht konnte sie ihren Nachbarinnen eine Antwort geben, vielleicht auch nicht. Vielleicht blieb sie schuldig, die Gefäße besorgte sie sich dennoch. Anschließend kehrt sie zurück, sie befolgt auch den Befehl, hinter sich abzusperren mit ihren Söhnen. Nur diese drei sollen zunächst einmal Zeugen dessen werden, was sich nun ereignen würde. Dieses Wunder sollte sich im Verborgenen abspielen. Zunächst einmal, wir dürfen annehmen, dass sich das im Anschluss verbreitet hat, aber zuerst soll es sich nur hinter verschlossenen Türen im engsten Familienkreis ereignen. Und so beginnt diese Frau, aus ihrem Krug Öl in das erste Gefäß umzuschütten, umzufüllen. Und so habe ich mir das gedacht, auf den ersten Blick ist es ja eigentlich wirklich nur ein Umfüllen, nicht wahr? Ein Krug Öl, den wir noch haben, den nehmen wir und beginnen, diesen Krug umzufüllen. Am Ende ist unser Krug leer, der Krug in unserer Hand ist leer und der vor uns steht, enthält genau das Öl, die Menge Öl, die vorher in dem Krug war. So würden wir uns das denken, menschlich gesehen, nicht wahr? Aber weit gefehlt, denn unser Gott ist sehr viel größer, als wir uns das vorstellen können. In dem Moment, in dem die Frau damit beginnt, vertrauensvoll ihr letztes Öl umzufüllen, tut Gott das Übrige hinzu. Und er beginnt damit, dass dieses Öl nicht aufhört zu fließen. Und so erlebt die Frau ein unglaubliches Wunder der Größe Gottes, ein unglaubliches Wunder seiner göttlichen Zuwendung zu verzweifelten Menschen. Der erste Krug, er wird randvoll, randvoll, so dass er beinahe überfließt. Der zweite Krug wird von den Söhnen hinterhergeschoben, so auch der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste, der siebte, der achte. Wir könnten dieses Spiel ins Unendliche hinein steigern. So viele Krüge die Frau auch immer nachschieben lässt durch ihre Söhne, sie alle werden randvoll. Dann sind die Gefäße aufgebraucht. Die Mutter bittet noch einmal, Sohn, gib mir ein weiteres Gefäß, gib mir einen weiteren Krug, was auch immer noch da ist. Doch der Sohn muss erwidern, es ist nichts mehr da. Wir haben alles aufgebraucht. Und so sehen sich diese drei erstaunt im Raum um. Überall um sie herum stehen die voll gefüllten Töpfe, die Krüge, die Gefäße, die Pfannen, Tassen, was auch immer es für Gefäße gewesen sein mögen. Alle stehen sie nebeneinander, übereinander gestapelt. Es ist ein unglaubliches Wunder. Und es ist sogar noch fantastischer, wenn wir weiterlesen, erfahren wir, dass das Öl erst in dem Moment stoppte, als kein Gefäß mehr da war. Das heißt aber im Umkehrschluss, ihr Lieben, hätte diese Witwe noch ein weiteres Gefäß zur Verfügung gehabt, wäre auch dieses Gefäß noch gefüllt worden. Hätte sie noch zwei gehabt, wären die zwei gefüllt worden. Hätte sie noch 10 gehabt, wären die 10 gefüllt worden und immer so weiter. Es ist tatsächlich so, Gott hätte dieses Öl aus ihrem letzten Krug nicht enden lassen. Es wäre immer weiter geflossen, je nachdem, wie viele Gefäße sie zur Verfügung gehabt hätte. Und so ist Gott. Er gibt uns in einem gerüttelten, überfließenden Maß hinein in unser Leben. Und das gilt auch für uns heute. Wir kommen gleich darauf zurück. Und sie kam und sagte es dem Mann Gottes an. Er sprach, Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen. Nun ist die Frau, die Mutter, von Dankbarkeit erfüllt, von Freude. Ich stelle mir vor, dass ihr wieder die Tränen um die Wangen hinunterlaufen. Dieses Mal allerdings sind es keine verzweifelten Tränen, sondern Tränen der Freude. Sie öffnet ihre Tür, sie läuft hinaus zum Propheten Elisa. Sie berichtet ihm von dem, was sie gerade erlebt hat. Sie hat Unglaubliches miterlebt durch die Gnade Gottes, auch ihre Söhne. Elisa scheint nicht überrascht zu sein. Das wundert mich ehrlich gesagt auch nicht. Er war es ja schließlich, der ihr den Auftrag gab. Ich nehme stark an, dass er bereits wusste, was sich ereignen würde. Ich kann das nicht beweisen, aber so interpretiere ich diese äußerst nüchterne Reaktion des Propheten. Geh hin und verkaufe einen Teil des Öls, bezahl damit deine Schulden, begleiche, was du schuldig bist und von dem Rest erlebt. Das ist eure neue Lebensgrundlage. Und so schlägt diese Frau sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe, natürlich durch die Macht Gottes, durch die Hilfe Gottes. Sie kann nicht nur ihre Schulden begleichen, sondern hat genug, um zu leben. Auch hier erfahren wir keine Einzelheiten. Wir wissen nicht, wie viel Öl es wirklich war, aber wir dürfen annehmen, dass es so viel war, dass diese Familie nie wieder Mangel gelitten hat. Stellt euch die Freude dieser Mutter vor. Gerade ihr Mütter heute am Muttertag, als sie das erleben durfte, als sie gemerkt hat, wir können unsere Schulden bezahlen, die Kinder müssen nicht in die Sklaverei verkauft werden, wir können als Familie zusammenbleiben, wir müssen nicht getrennt werden. Was für eine Freude hat da wohl geherrscht, was für eine Dankbarkeit dem Propheten Elisa gegenüber, vor allem aber hoffentlich auch dem lebendigen, allmächtigen Gott gegenüber, der dieses Wunder für diese Frau getan hat. Und so verbreitet sich das auch in der Folge in der näheren Umgebung, so stelle ich mir das vor. Auch diese Frau, sie wird nicht schweigen können von dem, was sie gesehen und gehört und erlebt hat. Und so gibt sie das weiter. Ich möchte diese Geschichte übertragen in unser Leben hinein, in deines und meines, in unseren Alltag hinein, in die Situation, in der wir vielleicht gerade auch sind. Bleiben wir in dieser Geschichte und nehmen dieses Bild heraus. Stellen wir uns einen Moment vor, dass wir, du und ich, leere Gefäße sind. Stellen wir uns weiter vor, dass unser Gott, der lebendige Gott, uns füllen möchte mit seinem Öl. Und dieses Öl ist kein geringerer als der Heilige Geist selbst. So, das bedeutet, wenn wir uns vor Gott stellen und ihn uns füllen lassen, wird er reichlich hineingeben in unser Leben, dass wir überfließen, dass unser Leben überfließt vor Segen, dass wir zu einem Segen werden können für andere. Wir alle, du und ich, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist am Tag unserer Bekehrung. An dem Tag, als wir uns Jesus Christus übergeben haben, unser Leben ihm ausgeliefert, an dem er den Thron unseres Herzens besteigen durfte, da sind wir versiegelt worden mit dem Geist Gottes, so sagt es Epheser 1, Vers 13. Und das gilt. Unerschütterlich gilt das, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Aber die Bibel sagt uns auch an einigen Stellen, auch in der Apostelgeschichte, dass wir immer neu erfüllt und ausgerüstet werden können durch den Heiligen Geist in den Situationen, in denen wir ihn brauchen, vor allem auch, wenn wir Jesus verkündigen, wenn wir ihn groß machen. Da will der Heilige Geist uns erfüllen und ermutigen und die Kraft schenken, die wir benötigen. Deswegen ermutige ich uns dazu, dass wir uns vor Gott stellen als leere Gefäße und uns füllen lassen. Ich will das ganz konkret machen an dem ein oder anderen Beispiel. Vielleicht hat dich jemand ermutigt, dass du den Sonntagsschuldienst übernehmen sollst, dass du geeignet seist für den Kinderdienst in der Gemeinde oder für die Gottesdienstmoderation, doch du hast abgelehnt, du fühlst dich nämlich nicht dafür geeignet, du fühlst dich nicht begabt. Ich mache dir Mut, dass du deine Zweifel und deine Fragen und deine Sorgen und alles, was damit zusammenhängt, beiseite schiebst und dass du dich als leeres Gefäß vor Gott stellst heute Morgen und dich füllen lässt durch seinen Geist. Wenn du hineingesprochen bekommen hast in dein Leben, dass du geeignet wärst zu predigen, dass jemand den Eindruck hatte, du solltest auf die Kanzel gehen und das Wort Gottes verkündigen, und du abgelehnt hast, weil du dich selber nicht für wert erachtet hast oder nicht für begabt genug, dann mache ich dir Mut, schieb das beiseite, stell dich als leeres Gefäß vor Gott und lass dich füllen durch seinen Heiligen Geist. Denn ihr Lieben, es kommt niemals darauf an, was wir denken. Es kommt niemals darauf an, was wir uns zutrauen. Es kommt darauf an, was Gott tun kann in unserem Leben durch seinen Heiligen Geist. Das ist das Entscheidende und das ist mir ganz neu bewusst geworden oder noch einmal sehr viel intensiver, als ich mich mit dem heutigen Predigttext beschäftigt habe. Wir machen uns viel zu viele Gedanken und Sorgen, was wir können, ob wir das schaffen oder nicht, ob wir die Kraft dafür haben, die Energie, die Zeit, die Finanzen, anstatt uns als leere Gefäße vor Gott zu stellen und zu erleben, wie er uns füllt zu seiner Ehre. Darum geht es. Mir ist ein ganz eindrückliches Beispiel in den Sinn gekommen. Viele von euch wissen, dass Billy Graham, der verstorbene Evangelist, mein großes Vorbild ist. Und dieser Mann hatte bei seiner ersten Predigt, als er seine erste Predigt hielt, 4 Predigten im Gepäck. Jede dieser Predigten hatte, so dachte er, eine Länge von etwa 45 Minuten, also genug Stoff, um bis zu 3 Stunden zu füllen. Doch Billy Graham predigte vor lauter Nervosität, vor lauter Aufregung, vor lauter vielleicht innerer Sorge oder Druck, wie das ankommen würde, alle 4 Predigten in gerade einmal 8 Minuten. Könnt ihr euch das vorstellen? Aus 3 Stunden Predigt wurden 8 Minuten. Nun hätte dieser Mann sagen können, okay, das ist nichts für mich, das ist nicht meins, das ist offensichtlich nicht meine Begabung, ich kann das nicht. Ich suche mir was anderes. Vielleicht sollte ich doch lieber Gottesdienste moderieren oder vielleicht sollte ich in den Kinderdienst gehen. Aber das hat er nicht gemacht. Aus menschlicher Sicht war das ein Rückschlag, gar keine Frage. Aus menschlicher Sicht wäre es verständlich gewesen, so zu reagieren und zu sagen, das ist nichts für mich. Hier liegt keine Begabung von mir. Aber noch einmal, es kommt darauf an, was Gott tun will. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sagt Gott in Zacharia 4, Vers 6, sondern allein durch meinen Geist. Es soll durch meinen Geist geschehen. Ihr sollt erleben, wie meine Kraft in euch und durch euch wirkt. Das ist das Entscheidende. Und so, und das wissen wahrscheinlich auch viele von euch, hat Billy Graham nicht aufgegeben. Und was Gott aus ihm gemacht hat, ist, finde ich, mit das Beeindruckendste, was ich je gehört und gesehen habe. Dieser Mann ging in über 180 Länder auf dieser Welt, der predigte vor über 200 Millionen Menschen live und vor vielen, vielen hunderten Millionen weiteren Menschen über die verschiedensten Medien, über Funk und Fernsehen. Er war bis heute der einzige Mensch, der, ich glaube, 2 oder 3 Mal vor zeitgleich 1 Million Menschen live gesprochen hat. Das hat vor ihm und nach ihm kein anderer geschafft. Und natürlich durch die Kraft Gottes. Aber weil Billy Graham bereit war, sich wieder und wieder vor Gott zu stellen und zu sagen, ich bin hier in all meiner Schwachheit, ich bin hier als leeres Gefäß. Lass mich erleben, wie du mich überfließen lässt durch deinen Heiligen Geist. Und ich möchte uns Mut machen, ganz persönlich dir und mir, dass wir uns vor Gott stellen. Aber auch als Gemeinde. Das gilt nicht nur persönlich, das gilt auch für uns als Gemeinde. Erinnert euch einen Moment zurück, wir hatten in den vergangenen Jahren größere Veranstaltungen, Pro Christ mit Ulrich Pazani 2018, 2019 unser Jubiläumsjahr. Wir haben viele Events geplant in diesem Jahr. Es hat uns viel Zeit gekostet, viel Energie, viel, viel Geld. Und manche von uns hatten vorher Sorge, werden wir das alles schaffen? Werden wir die Zeit haben, die Mitarbeiter, die wir brauchen? Werden wir die Finanzen haben? Wenn ihr euch zurückerinnert, dann werdet ihr wissen, dass wir immer mehr als genug hatten. Wir hatten immer genug Mitarbeiter, genug helfende Hände, wir hatten immer genug Zeit, wir hatten immer genug Geld. Sogar so viel, dass wir am Ende jedes Jahres, sowohl 2018 als auch 2019, sogar einen Überschuss auf unserem Konto hatten. Und so ist Gott. Gott möchte hineingeben in unser Leben, Gott möchte hineingeben in seine Gemeinde, in einem überfließenden Maß. Und deswegen mache ich uns Mut, dass wir uns immer wieder vor Gott stellen als leere Gefäße. Wenn wir das tun, da bin ich ganz sicher, dann werden wir, so wie diese Witwe mit ihren beiden Söhnen, auch weiterhin Wunder um Wunder erleben. Wir werden erleben, dass wir niemals Mangel leiden werden, sondern dass Gott zu seiner Ehre gibt. Denn es soll am Ende dazu dienen, dass er groß gemacht wird und dass er verherrlicht wird. Und so bitte ich uns, dass wir uns prüfen, dass wir uns auch ganz praktisch prüfen heute Morgen, wo habe ich, wo hast du in der Vergangenheit Gott zu wenig zugetraut? Wo hast du zu wenig im Blick gehabt, dass es nicht auf deine Fähigkeiten ankommt, sondern allein auf das, was er durch dich tun will? Gelobt sei Gott. Amen.